Ja, wahre Liebe. Ich gebe die Frage mal an euch weiter. Ich möchte gerne mal mit euch zusammen sammeln, wenn ihr an Liebe, an Partnerschaft, die wahre Liebe denkt. Was gehört alles dazu? Ruft einfach raus.
Vertrauen.
Vertrauen, okay? Gott?
Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit. Ja.
Respekt.
Respekt.
Bedingungslosigkeit.
Was noch?
Treue.
Treue.
Zusammenhalt.
Zusammenhalt. Ja, was noch?
Spaß.
Spaß? Ja. Schreibt das mit scharfem S oder mit Doppel S jetzt?
Scharfem.
Ich bin einer Sack, ich bin davor da Rechtschreibreform. Liebe, Partnerschaft, Ehe, was gehört noch dazu? Wenn man daran denkt.
Vergebung.
Vergebung, ja? Verliebt. Okay.
Fürsorge.
Fürsorge.
Gemeinsame Interessen.
Interessen. Ja.
Verantwortung.
Ja.
Geduld.
Geduld. Ja. Was noch? Was gehört für euch dazu, wenn ihr an eure wahre Liebe denkt, an die perfekte Beziehung? Was wünscht ihr euch?
Sex.
Sex? Oh, ja. Weil er so laut gesagt hat. Was noch?
Kommunikation.
Nochmal? Selbstlosigkeit. Noch was?
Willensstärke.
Willensstärke.
Gemeinsamer Glauben.
Glaube, Schutz, ja. Noch was, was euch wichtig wäre? Okay, dann lassen wir es da mal. Wir unterhalten uns jetzt über das Thema Nummer 1, haben wir an die erste Stelle gesetzt heute Morgen, weil es auch ja, Thema Nummer 1 ist, spannend, alle interessiert, aber hier, guck mal, Sex ist eines von vielen, oder? Wenn wir an die perfekte Beziehung denken oder wenn wir an die perfekte Liebe denken. Und eigentlich ist Sex eigentlich auch erst bedeutungsvoll, wenn es in dem Rahmen passiert. Wir wünschen uns eigentlich mehr als nur rein mechanisch Sex zu haben, oder? Was wir uns eigentlich wirklich wünschen, wonach unsere Herzen sich wirklich sehnen, ist Intimität. Meine Frage an alle, wer von euch will denn den besten, den geilsten, den schönsten, den spannendsten, den aufregendsten, den tollsten Sex erleben? Ungefähr die Hälfte. Was ist mit dem Rest? Ihr geht ins Kloster oder was sind eure Pläne? Oder sagt ihr, oh, ich hoffe, es wird langweilig und nix. Also nochmal, wer will den aufregendsten, tollsten, besten Sex erleben von euch? Die Hälfte, okay. Ich rede mal zu der Hälfte heute Morgen, okay? Wäre das nicht toll, wenn wir irgendwie eine Betriebsanleitung hätten oder irgendeinen Ratgeber, der uns genau sagen würde, wie wir diesen besten, tollsten, aufregendsten, spannendsten Sex haben könnten? Wäre das nicht super? Und wisst ihr was? Es gibt diesen Ratgeber und es ist nicht die Bravo, sondern es ist dieses Buch, was ich in meiner Hand halte. Es ist die Bibel. Wenn er an ein Auto denkt, da gibt es einen Konstrukteur, der sich das Auto ausgedacht hat und wie das am besten funktioniert. Und wenn ihr euch ein neues Auto kauft und ihr wisst nicht genau, zum Beispiel, was soll ich tanken, ist das ein Diesel oder Benziner, was macht ihr dann? Ausprobieren? Nee. Im Tankdeckel steht's und wo steht's noch? In der Betriebsanleitung steht's auch noch. Dann ist es gut, wenn man dieses Handbuch, diese Betriebsanleitung zur Hand hat, weil da kann ich dann nachblättern und nachschauen, wie dieses Auto am besten funktioniert. Oder ein Benzinauto funktioniert am besten, wenn du Benzin tankst und wenn du eine Diesel tankst. Weißt du, wer das schon mal gemacht hat oder miterlebt hat, ist keine schöne Sache, wenn man falsch tankt. Jetzt mag es vielleicht Leute geben, die denken, boah, ich muss nicht auf den Konstrukteur hören. Hey, ich kann doch machen, was ich will, oder? Wer ist denn der, dass der mir sagen will, was ich tun soll? Ich kann machen, was ich will, und dann lehnt er da an der Tanke mit seinem Benzinauto und tankt Diesel. Was denkt ihr, ist der cool oder ist der blöd? Wer von euch würde sagen, der ist cool? Wer würde sagen, der ist eher blöd? Ja, doch eindeutig die Mehrheit. Es ist blöd, oder? Gegen die Betriebsanleitung zu handeln, weil dann wird das Auto nicht gut funktionieren. Und so ist es in unserem Leben eigentlich auch. Gott ist der Konstrukteur von uns, er hat sich uns erdacht, er hat uns erschaffen und er weiß, wie wir am besten und wie wir am heilsten funktionieren. Und so wäre es nicht weise, wenn wir auf ihn hören würden, in jedem Bereich unseres Lebens. Und ich möchte, dass du verstehst, dass Gott dich liebt und dass Gott das Beste für dich will. Und dass er versteht, dass Gott uns die Dinge, die er hier sagt, in seinem Buch, in seiner Betriebsanleitung, dass er uns die sagt, nicht weil er uns irgendwie einengen will oder uns irgendwie den Spaß verderben will oder aus solchen Gründen, sondern er sagt uns das, was er uns sagt, weil er uns lieb hat und weil er es gut mit uns meint und weil er möchte, dass wir ein heiles Leben leben. Also lasst uns in die Betriebsanleitung schauen. Geht heute um das Thema Nummer 1, um 6, heute Morgen. Erste, was ich möchte, dass ihr seht, und ich habe euch so ein paar Zetteln kopiert, wo so die wichtigsten Punkte drauf sind und auch die Bibelstellen, die ich durchlesen werde, dass ihr die nachher in der Hand habt und mitnehmen könnt. Wer was zum Schreiben mit hat, kann vielleicht auch ein bisschen mitschreiben. Aber erster Punkt ist, dass wir verstehen, dass Gott der Erfinder von Sex ist. Vielleicht sind manche überrascht, dass Gott da was dazu zu sagen hat. Oh, ist Sex nicht irgendwie was Ungeistliches oder vielleicht sogar Schmutziges? Nee, Sex ist was Hochgeistliches, ist eine hochseelische Angelegenheit. Und Gott ist nicht brüde. Leute, Sex war Gottes Idee. Das hat er sich ausgedacht. Ich meine, Gott hätte uns so schaffen können, nicht als sexuelle Wesen, sondern asexuell. Dass wir uns nicht sexuell vermehren, sondern durch Bestäubung vielleicht, so auf die Entfernung. Ich meine, Gott hätte es so machen können, oder? Und dann würden wir vielleicht nicht mit hochroten Ohren Liebesromane lesen oder dergleichen, sondern vielleicht Sachbücher über die Bestäubung oder solche Dinge, über den Pollenflug. Aber Gott hat uns bewusst als sexuelle Wesen erschaffen, als Mann und Frau, und er hat uns auf das andere Geschlecht hin geschaffen. Das sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel. Ersten Buch Mose. Da sieht sich Gott, nachdem er den Adam geschaffen hat, an und sagt, oh, ist nicht gut. dass der Mensch allein ist. Und dann schuf er neben dem Mann noch eine Frau. Und er, Gott, brachte die Frau zu dem Mann. Und der Mann war total von den Socken und sagt, wow, das ist meine Übersetzung. Und dann heißt es weiter, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das eine Fleisch werden bedeutet die Intimität in der Ehe. Intime Beziehung. Und dann heißt es weiter, und sie beide waren nackt, der Mensch und seine Frau. Könnt ihr das glauben? Gott setzt zwei nackte Menschen, einen Mann und eine Frau, in einen wunderschönen Garten und sie schämten sich nicht. Und dann lesen wir in den Sprüchen, Kapitel 5, Verse 18 und 19, da spricht Gott durch einen Vater. Und er sagt zu seinem Sohn, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Das ist poetisch, war damals wohl ein Kompliment. Also ihr Jungs würde ich nicht empfehlen, als Anmache es zu sagen, hey du liebliche Hirschkuh. Es wird heute wahrscheinlich nicht so gut gehen. Aber damals war es ein Kompliment und er sagt, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Und dann sagt er, ihre Brüste sollen dich berauschen, jederzeit in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Wow, das ist was Gott sagt. Und dann haben wir im Hohelied der Liebe eine Passage, wo Gott zu einem jungen Paar in der Hochzeitsnacht spricht und er sagt, berauscht euch an der Liebe. Das klingt für mich nicht wie so ein Brüder, leibfeindlicher Gott, ein Spaßverderber. Nee, sondern Gott ermutigt Sex sogar in der Ehe. Er sagt, hey, erfreut euch dran, genießt es. Und das ist gut, das ist wichtig, es baut geistliche und seelische und körperliche Einheit in der Ehe. Also Sex ist was Gutes. Manche Christen denken so ein bisschen, oh, Sex. Mittelalter war das so, haben sich dann ins Kloster zurückgezogen und ist ja was ganz Schlimmes gewesen, an Sex zu denken. Nee, Sex ist gut, Sex ist heil, Sex ist wünschenswert, Sex ist richtig, wenn es im richtigen Rahmen stattfindet. Seht, es kommt auf den Rahmen drauf an. In dem Rahmen ist es heil und erfüllend. Lasst uns wieder bei dem Beispiel von dem Auto bleiben. Beim Auto sind so die unterschiedlichen Teile in einem Rahmen montiert. Ne? Lenkrad, Räder, Motor, Sitze und so weiter. Das ist alles auf einem Rahmen montiert. Und in diesem Rahmen läuft mein Auto eigentlich relativ gut. Läuft gut zusammen. Bei einem Auto, wo die Dinge aus dem Rahmen fallen, sagen wir, der Motor unten durchfällt oder du einen Reifen verlierst, das wäre nicht unbedingt heil, oder? Das nennen wir eine Havarie. Und so ist es auch mit unserem Leben und mit unseren Beziehungen und mit der Sexualität. Wenn es in Gottes Rahmen stattfindet, dann ist es heil und gut und schön und aufbauend. Aber wenn wir diesen Rahmen verlassen, dann fahren wir unser Leben, auch unsere Beziehungen, an die Wand. Und leider Gottes kann man das beobachten, dass viele Menschen als Havarie enden, nämlich geistlich und seelisch und manchmal sogar körperlich kaputt, beziehungsunfähig. Also der Rahmen ist wichtig. Und ich kann euch da schon mal vorwarnen, Gottes Rahmen für unsere Partnerschaften, für unser Familienleben, für unsere Sexualität ist völlig konträr zu dem, wie 90% der Menschen in unserem Land leben. Also wenn du sagst, ich will Gott nachfolgen, ich will seiner Betriebsanleitung folgen, dann wirst du gegen den Strom dieser Welt schwimmen. Darauf musst du dich vorbereiten. Dann schwimmst du gegen das, was als normal angesehen wird in unserer Welt. Jo, Alter, machen es doch. So normal. Das heißt, du wirst wahrscheinlich belächelt werden, manchmal ausgelacht werden von deinen Schulkameraden. Vielleicht werden dich manche sogar als krank erklären. Aber wenn du Gott nachfolgen willst, dann musst du diesen Preis bezahlen. Bist du bereit dazu? Das, was du davon profitierst, die Frucht davon, ist, dass du ein Heil erleben wirst, das diese anderen Menschen nie erleben werden in ihrem Leben. Aber in Deutschland ist es so, je nach Studie, im Durchschnitt hat der Deutsche so 8 bis 9 Sexpartner in seinem Leben und die Tendenz ist wohl steigend. Meisten haben ihre ersten sexuellen Erfahrungen vor der Ehe. Circa 10% der Paare in unserem Land heiraten überhaupt nie. Die leben einfach immer so zusammen. Und von denen, die heiraten in unserem Land, leben so um die 80 bis 85% schon vor der Ehe zusammen. Das ist, wie die Mehrheit lebt in unserem Land. Ist das heil? Funktioniert das? Ich würde es bezweifeln. Ihr wisst, ungefähr 50% der Ehen gehen in die Brüche in unserem Land und 80% der Ehen auf Probe gehen in Brüche. Also wenn Leute einfach so zusammenleben, 80% dieser Beziehungen werden nicht halten auf Dauer. Und da ist viel Leid da. Okay, lass uns als zweiten Punkt über Gottes Rahmen sprechen. Ich meine, ist ja ein offenes Geheimnis. Hab's auch schon angesprochen. Aber hier ist es. Hier ist Gottes Rahmen. Gottes heiler Rahmen für Partnerschaft, für das Ausleben unserer Sexualität, die er uns gegeben hat, ist die Ehe. Wo ein Mann und eine Frau, die beide in Gemeinschaft mit Gott leben, sich einander völlig hingeben, in guten Tagen und in schlechten Tagen, in lebenslanger Treue, bis an das Ende ihres Lebens. Das ist Gottes Rahmen. Das ist ein sicherer und heiler Rahmen, in dem die Partnerschaft zwischen Mann und Frau heil funktioniert. In dem wir unsere Sexualität ausleben können, in dem wir Kinder heil großziehen können. Das ist Gottes Rahmen. Und in dem Kontext ist Sex heil und aufbauend. Ein Mann und eine Frau in der Hingabe aneinander fürs ganze Leben. Das ist Gottes Ideal. Ein Mann, eine Frau. Gott hat die Menschen als Mann und Frau geschaffen, am Anfang Adam und Eva. Das waren nicht Adam und Susi und Hanni und Nanni. Nee, es war Adam und Eva. Es war auch nicht Adam und Stefan oder Susi und Birgit. Nee, es waren ein Mann und eine Frau. Ich lese euch was vor, was im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 4 steht. Da steht, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Oder Neue Leben Übersetzung, eine modernere Übersetzung. Da steht, haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Mit dem Ehebett in der alten Übersetzung ist die sexuelle Beziehung gemeint. Haltet die unbefleckt. Die sollte was Exklusives sein. Etwas Besonderes nur zwischen den beiden Ehepartnern. Und diese Beziehung wird befleckt und verunreinigt durch eine sexuelle Beziehung mit einer dritten Person. Sei es vor der Ehe oder neben der Ehe oder einer weiteren Person. Wenn ich in diese intime Beziehung zwischen dem einen Mann und der einen Frau noch eine dritte oder vierte oder fünfte oder weitere Person mit reinnehme, dann wird es befleckt. Und dann sagt Gott weiter in der Stelle, denn Unzüchtige oder Hurer heißt in anderen Übersetzungen, und Ehebrecher wird Gott richten. Wir haben hier zwei Worte, die die Bibel verwendet. Das eine ist ein sehr allgemeiner Begriff und das andere ist dann so ein Unterbegriff. Der allgemeine Begriff ist der Begriff Unzüchtiger oder Unzucht. Hurerei oder Hurer wird es auch übersetzt. Was ist ein Unzüchtiger? Ein Unzüchtiger ist jemand, der auf irgendeine Art und Weise Sex praktiziert außerhalb von Gottes Rahmen der Ehe. Das ist ein sehr weites Wort ist das Wort Unzucht. Das griechische Wort ist Pornia. Pornografie kommt daher. Beschreibt Sex vor der Ehe, Homosexualität, Ehebruch, Sodomie, also Sex mit Tieren und so weiter. Also alles, was außerhalb von Gottes Rahmen ist, diesem einen Mann und der einen Frau hingegeben fürs Leben, das ist Unzucht oder Hurerei. Und dann das zweite Wort, was er hier gebraucht, ist das Wort Ehebruch. Also wenn eine dritte Person in eine Ehe einbricht und wenn einer von den Ehepartnern mit einer dritten Person schläft, mit der sie nicht verheiratet ist. Epheser 5, Vers 3. Da sagt uns Gott, Unzucht aber und alle sexuelle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Da heißt es, denn dies ist Gottes Wille. Wer von euch möchte den Willen Gottes kennen? Das ist eine der häufigsten Fragen. Ich möchte gern Gottes Willen kennen. Okay, hier ist Gottes Wille. Ausdrücklich, schwarz auf weiß. Dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Dass ihr heilig werdet. Jesus ähnlich werdet. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Das ist Gottes Wille. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Also ich denke, Gott gibt uns hier ganz klare Worte. Er möchte von uns, er erwartet von uns, er bittet uns, dass wir sexuell rein in die Ehe gehen. Und dass wir unserem Ehepartner treu sind. Siehst du, du gehörst nicht dir selbst. Du gehörst nicht dir selbst. Dein Leib gehört nicht dir selbst. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass mein Leib, ich zuallererst, wem gehöre? Gott. 1. Korinther 6, Vers 19. Da ist es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Der Preis ist Jesus. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir gehören Gott. Wir sind sein Leib. Und da heißt es weiter im Korintherbrief, wenn du Sex außerhalb der Ehe praktizierst, dann nimmst du eigentlich den Leib Christi und hurst mit ihm. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Also eigentlich, wenn wir unsere Prioritäten richtig haben in unserem Leben, wenn Gott an erster Stelle steht, wenn ich Gott lieb habe, dann ist es eigentlich unvorstellbar, unerträglich eigentlich der Gedanke daran, Jesu Leib zu nehmen und mit ihm zu huren. Und dann heißt aber auch hier weiter, wer Unzucht treibt, sündigt auch gegen den eigenen Leib. Nicht nur gegen Gott, sondern gegen dich selbst. Du beraubst dich eigentlich von dieser Fülle, die Gott sich erdacht hat, als er Mann und Frau geschaffen hat. Zweitens, du beraubst auch deinen Partner, mit dem du außerehelichen Sex hast. Und drittens, du beraubst auch deinen Ehepartner oder zukünftigen Ehepartner. Sie so biblisch gesehen, dein Leib gehört erstens Gott und zweitens deinem Ehepartner oder zukünftigen Ehepartner. Im 1. Korinther 7 könnt ihr das nachlesen, Vers 4. Da heißt es, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso auch verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Also das Prinzip, was wir haben, ist, nimm nicht was, was deinem Ehepartner gehört oder deinem zukünftigen Ehepartner gehört und gib es vorher schon weg. Gib es wem anderen. Beraub deinen Ehepartner nicht. Zum Abschluss, letzter Punkt, dritter Punkt, möchte ein bisschen anschauen, warum. Warum möchte Gott, dass wir mit Sexualität bis zur Ehe warten? Erinnert euch dran, Gott sagt uns, was er uns sagt, weil er unser Bestes will. Und es gibt viele Gründe, warum es weise ist, sich bis zur Ehe aufzuheben. Für den einen Mann, für die eine Frau deines Lebens. Ein Grund wäre zum Beispiel, dass du nicht schwanger wirst, bevor du dazu bereit bist. Ein weiterer Grund wäre, dass du dich nicht ansteckst mit Geschlechtskrankheiten. Und ich rede jetzt hier nicht nur von AIDS. Und als Klammerbemerkung, lasst euch bitte nicht aufschwatzen, irgendwie ein Blabla von safer Sex und Kondome und alles ist kein Problem und keine Gefahr, das stimmt nicht. Mit Kondomen ist es sicherer als ohne, aber Studien belegen, dass über den Zeitraum von einem Jahr sich 16 bis, ich glaube, 32%, 33% trotzdem anstecken mit AIDS, obwohl sie Kondome verwenden. Das sind so Studien, wo ein Partner AIDS hat, der andere nicht, und dann beobachten die, ob das funktioniert mit dem Safer Sex. Leute, es funktioniert nicht. Das sagt niemand in der Werbung, in den tollen Postern, die wir sehen. Wir werden einfach belogen und betrogen. Hepatitis B ist 100-mal ansteckender als AIDS. Und ich gebe auch noch ein weiteres Beispiel. Wer von euch hat schon von Chlamydien gehört? Das sind Bakterien. Das ist eine bakterielle Infektion, die auf geschlechtlichem Weg übertragen wird, durch Geschlechtsverkehr. Ich habe nachgelesen, 300.000 stecken sich mit diesen Bakterien in Deutschland jedes Jahr an. 300.000, das ist eine Epidemie. Und die wenigsten von denen wissen, dass sie sich angesteckt haben und tragen das dann fröhlich weiter. Studie unter Berliner Jugendlichen hat herausgefunden, dass jeder Zehnte eine Geschlechtskrankheit hat. Und mit diesen Bakterien, du musst nicht mal mit dem anderen schlafen, Berührung reicht. Diese Bakterien kann Männer und Frauen unfruchtbar machen, kann zu Fehlgeburten führen, Krebs hervorrufen. Jährlich werden 80.000 Frauen unfruchtbar. Deswegen, das ist die Hälfte aller Fälle von Unfruchtbarkeit in unserem Land. Und es ist witzig, ich habe da im Internet nachgelesen und die Autorin, die diesen Artikel geschrieben hat, die empfiehlt dann Kondome als Schutz. Und sie schreibt, einen 100%igen Schutz gibt es allerdings nur bei völligem Verzicht auf Sex. Also die ist so ehrlich, dass sie sagt, hey, Kondome helfen nicht wirklich 100%. Und dann sagt sie, aber wer will das schon, wirklich auf Sex verzichten? Eine andere Alternative wäre lebenslange Treue zweier nicht infizierter Partner. Das ist aber meist zu schön, um wahr zu sein. Und ich habe mir gedacht, warum? Zu schön, um wahr zu sein, warum? Für uns Christen ist es schön und wahr. Und ist es möglich? Warum nicht? Aber Geschlechtskrankheiten wäre ein so ein Punkt und die sind wirklich weltweit dramatisch im Ansteigen. Ich habe eine Studie aus den USA gelesen, da wurde gesagt, dass jeder Vierte schon der Träger von einer Geschlechtskrankheit ist. Und wieder, viele wissen von denen gar nicht, dass sie die haben. Aber wisst ihr was, ich möchte gar nicht so sehr auf diese anderen Punkte eingehen, weil der wichtigste Punkt, der Hauptpunkt, warum wir auf Gott hören wollen und warum wir warten wollen bis zur Ehe mit Sex. Und hört mir noch einmal zu, konzentriert euch hier nochmal. Das ist der wichtigste Punkt. Wichtigste Punkt ist, dass ihr versteht, dass Sex nicht nur einfach irgendwie so ein physischer Akt ist, sondern es ist ein emotionaler, ein geistlicher Akt. Der ganze Mensch ist beteiligt. Und du kannst nicht einfach irgendwie Sexualität konsumieren wie ein Videospiel oder wie den Hamburger oder den Döner und dann weggehen und so tun, als wäre nichts passiert. Ja, mal kurz gefurzt hier von dem vielen Kraut und dann gehe ich weg und habe das Ding verdaut und egal, beeinträchtigt mich nicht weiter oder beeinflusst mich nicht weiter, ist nicht so. Ich lese euch vor, was eine Psychologin geschrieben hat. Dr. Lea heißt sie. Die schreibt, sexuelle Gemeinschaft beinhaltet machtvolle Emotionen, psychologische, physische und geistliche Bindungen, die so stark sind, dass die zwei Menschen eins werden, zumindest für einen Moment. Geschlechtsverkehr ist eine intensive, obwohl kurze physische Verbindung, die unauslöschliche Spuren in den Beteiligten hinterlässt. Zu glauben, dass jemand unberührt von einer sexuellen Erfahrung weggehen kann, ist in gefährlicher Weise naiv. Das ist eine Psychologin, die das schreibt. Nicht irgendein Theologe oder so. Ein Faktum. Das ist das, was die Bibel mit ein Fleisch werden beschreibt. Diese Einheit. Zwei Menschen, zwei Personen, die zu einer Einheit verschmelzen. Nicht nur körperlich, sondern seelisch und geistlich. Wenn das außerhalb der Ehe passiert, in der Ehe baut es diese Intimität und diese Einheit und es ist gut und es ist aufbauend. Aber außerhalb der Ehe beraubt es, wie wir vorher gesagt haben. Wenn du auseinander gehst, nimmst du einen Teil von dem anderen mit. Und diese zwei Menschen haben sich gegenseitig beraubt und sind ein Stück weit ärmer geworden. Das Faktum ist, dass wir Menschen seelisch und emotional und geistlich so veranlagt sind, dass wir die Fülle von dem, was Gott sich erdacht hat, als er uns als sexuelle Wesen geschaffen hat, als Mann und Frau, dass wir das nur in der lebenslangen Hingabe an einen Partner erleben können. Ich meine, die Frage ist, was willst du erleben? Willst du den Durchschnitt von möglichst vielen erleben? Oder willst du das Beste, die Fülle, das Höchste, alles von dem, was Gott sich erdacht hat, erleben mit dem einen Partner, dem Mann oder der Frau deines Lebens? Entschuldigung. Wir sind auf eine Person hin geschaffen. Ich glaube, der Benny wird nachher, heute Nachmittag, noch mehr drüber sagen. Selbst unser Gehirn, unsere Hormone so angelegt sind. Wir sind auf eine Person hin geschaffen. Und es ist zerstörerisch, wenn wir dieser exklusiven Beziehung in der Ehe noch eine weitere oder mehrere weitere Personen hinzufügen. Vor der Ehe oder neben der Ehe. Das zerstört diese Intimität. Das zerstört die Bindungsfähigkeit. Ich möchte das gern mal illustrieren.
Wo ist es raus? Ich bin gleich wieder da. Halbe Stunde oder so. Aber ich bin in einem Tesafilm. Kennt ihr alle Tesafilm, ne?
Hier, Tesafilm ist dazu geschaffen, einmal zu kleben. Da klebt er am besten, ne? Werden wir gleich mal ausprobieren.
Ja, geht ganz gut, ne? 30 ist weg. Nächste. Anderer. Und noch einer. Da brauche ich gar nicht mehr viel machen. Und nochmal. Und nochmal. Nochmal, ups, das war ein Haar, das ist auch nicht gegangen. Nochmal, nochmal. Und ihr seht schon, das Ding, das klebt schon überhaupt nicht mehr. Schaut mal die Oberfläche an von dem Ding, da ist alles mögliche Zeug mitgegangen. Ja?
So ist es mit unserer Sexualität. Wir sind geschaffen, einmal zu kleben. Und ja, der Tesafilm klebt ein zweites und ein drittes Mal auch noch, aber ein bisschen weniger. Und wenn du das oft genug machst, immer und immer und immer wieder, am Ende wird er gar nicht mehr kleben. Und das passiert mit uns Menschen, wenn wir Sex außerhalb der Ehe praktizieren, werden beziehungsunfähig. Unfähig, diese Intimität, die Gott sich gedacht hat, zu erfahren. Und es ist so traurig, wenn du dann den Partner deines Lebens findest, den, wo du sagst, hey, mit der Person möchte ich wirklich mein Leben verbringen, dann hast du schon so viel hergegeben und bist schon so arm geworden eigentlich. Und du hast all diese anderen Vergleiche und Erfahrungen auf deiner Festplatte und du schleppst den ganzen Ballast mit. Josh McDowell in einem seiner Bücher berichtet über einen jungen Mann, der war 32 Jahre alt, Und er kam zu ihm in die Seelsorge und das war so einer, der während seinen Uni-Jahren hat er ja, mit allem so rumgeschlafen, was sich bewegt hat. Und er ist zu Josh gekommen und hat ihm sein Herz ausgeschüttet und er hat geweint. Und er hat ihm gesagt, ich bin jetzt seit 8 Jahren verheiratet und ich liebe meine Frau. Niemand auf dieser Welt ist so schön und so einfühlsam wie sie. Aber er sagt, in diesen 8 Jahren der Ehe waren wir nie allein im Bett. Und er beschreibt, wie seit der Hochzeitsnacht immer wieder diese Gedanken und alten Erfahrungen und Vergleiche und all dieses Zeug, all dieser Ballast hochkommt von seinem Vorleben, bevor er diese Frau seines Lebens geheiratet hat. Und er sagt, ich zitiere, ich kann nicht einmal Sex mit meiner Frau haben, ohne dass ich an andere Frauen denken muss. Das zerstört die Intimität in unserer Ehe. Seht ihr, Leute, das ist der Punkt. Das ist die Tragödie von Unzucht und Promiskuität, also mit vielen Leuten herumzuschlafen, mit Pornografie. Es zerstört dein Potenzial zur Intimität. Es zerstört dein Potenzial, diese Fülle zu erleben. Und du belastest dich mit all diesen Erfahrungen und Vergleichen und es zerstört dein Potenzial zur wahren Intimität und Einheit und Liebe, das zur Fülle zu erfahren. Und deswegen sagt Gott uns das, was er uns ja sagt, weil er dich lieb hat, weil er dich beschützen will. Gott möchte, dass du frei bist, voll zu genießen, das, was er für dich hat. Und er sagt dir, warte bis zur Ehe. Warte bis zur Ehe. Es ist es wert, dafür zu kämpfen. Und wir werden nachher noch Zeugnisse hören. Aber es ist wert, dafür zu kämpfen. Und Leute, ich kenne auch all die Kämpfe, die ihr durchmacht. Warten ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Aber ich weiß auch, dass es machbar ist mit Gottes Hilfe. Und es ist so ein Segen. Und ich möchte vor allem euch Jungen ermutigen, zu warten. Ich würde sogar sagen, selbst mit festen Beziehungen zu warten. Wir sind auf die Ehe hingeschaffen. Wenn du noch nicht bereit bist, eine lebenslange Hingabe in der Ehe an einen Partner zu machen, dann bist du ganz sicher nicht reif für Sex. Dann ist noch nicht die Zeit dafür. Und ich würde sogar sagen, bevor du nicht offen bist zu heiraten, wozu einen festen Freund, eine feste Freundin überhaupt haben? Es bringt nur Versuchungen und unnötigen Herzschmerz. Ich meine, das ist das Ziel von dem Ganzen. Und ich würde euch einladen und sagen, befreit euch von dem Gruppendruck. Genießt die Gemeinschaft mit Gott. Genießt Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und wartet, dass Gott euch den richtigen Partner zur richtigen Zeit in euer Leben bringt. Und ich sage nur so viel, es wird jemand sein, der Jesus lieb hat. Die Bibel gibt uns eigentlich nicht viele Regeln auf, was die Partnerwahl betrifft. Eigentlich nur eine. Und es ist, er oder sie muss ein Christ sein. Such dir jemanden, der Jesus lieb hat. Und dann, Benny wird noch drüber reden, es ist weise, nicht blind, irgendjemanden, irgendeinen Christen zu schnappen. Aber das ist das Wichtigste. Ich weiß gar nicht, wie lange Zeit ich habe. Okay? Okay, 5 Minuten noch. Ich kann es kurz machen. Die Welt bezeugt, dass Gott recht hat. Ich habe schon gesagt, 80% der Beziehungen außerhalb der Ehe geht in die Brüche. Forscher haben herausgefunden, dass Frauen, die als Jungfrauen in die Ehe gehen, eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ihre Ehe halten wird, wie die, die es nicht tun. Haben herausgefunden, dass die Zufriedenheit in der Ehe höher ist bei denen, die als Jungmänner und als Jungfrauen in die Ehe gehen. Und sie haben sogar herausgefunden, dass Jungfrauen, also die warten bis zur Ehe und Männer, die warten bis zur Ehe, dass sie den besten Sex haben. Überrascht euch das? Überrascht mich nicht, weil ich habe gelernt, dass Gottes Wort absolut wahr ist. Und das Richtige ist. Er ist der Konstrukteur, er weiß, wie wir am besten funktionieren. Und eine ganz große Studie von niederländischen Forschern, die haben 31.000 Personen aus 30 europäischen Ländern befragt, Und ihr Resultat war, verheiratete Paare sind glücklicher als solche, die nur zusammenleben. Und ihre Schlussfolgerung, und das sind alles keine Christen, ne, das sind weltliche Forscher, ihre Schlussfolgerung war, je verbindlicher und offizieller unsere Bindung ist, umso glücklicher sind wir. Gott hat recht. Gott, unser Schöpfer, weiß, wie wir am besten funktionieren. Leute, die Betriebsanleitung, die wir hier haben in der Bibel, die stimmt. Und so lasst uns doch Gott vertrauen. Lasst uns unserem Konstrukteur vertrauen, unserem Schöpfer, unserem Retter. Das ist das Beste und das ist das absolut Heilste, was wir tun können. Und dazu möchte ich euch einladen. Vielleicht noch ganz zum Schluss ein Wort an diejenigen, die vielleicht schon versagt haben oder gesündigt haben an dem Punkt. Und hey, wenn wir in einem Raum sind mit 80, 90 Leuten, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass auch so jemand hier ist. Vielleicht sagst du, hey, ich wünschte, ich hätte vor 2 oder 3 oder 5 Jahren gehört, was du gerade gesagt hast, aber Mann, ich habe gesündigt, ich habe versagt, was kann ich tun? Hey, sexuelle Sünde ist nicht die unvergebbare Sünde. Jesus liebt dich und er ist gestorben auch für diese Sünde. Und im 1. Johannesbrief heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn du gesündigt hast, dann bekenne es Gott und sage, ja Gott, hier dieser Sex außerhalb der Ehe, das ist Sünde. Das macht kaputt, das ist nicht gut, das muss raus aus meinem Leben. Und kehr um. Und Jesus wird dir vergeben und er wird dir einen neuen Start schenken. Und er ist fähig, uns zu heilen und wieder aufzubauen, wieder herzustellen. Und er sagt zu dir wie zu der Ehebrecherin, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Mach eine Hingabe in deinem Herzen, heute, hier und jetzt. Du sagst, ab jetzt will ich auf Gott hören. Ab jetzt will ich mich rein bewahren. Bis zur Ehe. Das ist deine Entscheidung. Was wirst du tun? Auf Gott hören? Oder wie der Typ an der Tanke, nicht hören und denken, du bist super cool und stehst drüber? Wie wir auf der Einladung geschrieben haben, heile Beziehungen haben viel mit unseren Entscheidungen zu tun. Wie wird deine Entscheidung sein? Ich möchte gern einfach eine Minute Stille haben, bevor wir weitermachen. Ich möchte nicht groß irgendwie steh auf und zeig, dass du dich entscheiden willst oder so. Das verursacht meistens Gruppendruck und keiner traut sich sitzen zu bleiben. Aber ich möchte eine Minute einfach still sein, wo du still bist vor Gott, deinem Schöpfer und wo du mit ihm redest. Und ich möchte euch einladen, diese Entscheidung zu treffen. Ich will mich aufheben bis zur Ehe. Oder ich will umkehren und ab jetzt will ich so leben. Sag Jesus deine Entscheidung heute. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns so lieb hast, dass du uns sagst, wie wir heil leben können in jedem Bereich unseres Lebens. Und hier auf das Flipchart schaue, sehe ich, dass das, was du uns sagst in deinem Wort, eigentlich genau mit dem übereinstimmt, was wir uns wünschen in unserem Herzen. Und so, Vater, bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen hier stärkst und ermutigst, deinen heilen Weg zu gehen. Amen.